Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zu Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Innovex. Ich habe aber auch schon ein paar andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihr oder ihm über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit Stefan Müller und Tobias Joch über 25 Jahre Innovex. Stefan Müller hat das Unternehmen 1999 gegründet und lange als Geschäftsführer geleitet. Vor einigen Jahren hat er seine Rolle an Tobias Joch übergeben. In unserem Gespräch sprechen wir über die Gründung von Innovex und darüber, wie sich die Firma in einem Vierteljahrhundert entwickelt hat und natürlich auch darüber, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich heute ganz besonders auf die Folge und auf das Gespräch, denn heute sprechen wir über was ganz Tolles und zwar über 25 Jahre Innovex. Die Firma, die gibt's tatsächlich schon ein Vierteljahrhundert und ich freue mich, dass mir heute der Stefan Müller und der Tobias Joch gegenüber sitzen und sich mit mir über die Firmengeschichte unterhalten. Und bevor wir über die Firma sprechen, möchte ich gerne mal über euch sprechen. Stefan, Tobias, erstmal schön, dass ihr da seid und ja, stellt euch doch gern mal vor, für alle, die euch vielleicht noch nicht kennen. Stefan, magst du anfangen?
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ja, mein Name ist Stefan Müller und ich bin der älteste Mitarbeiter bei Innovex. Ich habe die Firma damals gegründet und vielleicht ein paar Worte zu mir, zu meinem Hintergrund. Ich habe in den 80er Jahren gab es das neu gegründete Studienfach Informatik. Das gab es damals meines Wissens nur an der Fachhochschule Furtwangen. Und dort habe ich Informatik studiert, weil mich der ganze Bereich schon immer sehr interessiert hat. Man muss sich das so vorstellen. Also damals war Informatik noch sehr hardwarenah. Also alles, was man nicht unbedingt mit einem noch sehr leistungsschwachen Rechner machen konnte, hat man in UND- oder Gatterschaltungen abgebildet. Und es war die Zeit, da hat man Software geschenkt bekommen, wenn man Hardware gekauft hat. Also Hardware war super teuer. Ich weiß noch, mein erster Rechner, auf dem ich dann programmiert hatte, hatte 8K Speicher. Das waren noch echte Ferritkerne. Also da hat sich einiges getan seitdem. Ja, nach dem Studium bin ich dann in die Steuerungstechnik gerutscht, also habe Hochregallager, Förderbänder und Transportanlagen programmiert, teils eben Rechner gesteuert, aber sehr stark eben noch diskret über Logikschaltungen. Und die Gründung von Innovex ist dann 99 passiert. Das war die Zeit, das Internet steckte noch ziemlich in den Kinderschuhen, wo man etwas mehr tun konnte, als nur seine Adresse irgendwo darzustellen. Es kamen so die ersten Application-Server auf, Silverstream hieß das, glaube ich, damals. Und es war die Idee zu sagen, ja, wir wollen eben Kunden dabei unterstützen, eben in diesem neuen Medium erfolgreich zu sein. Und es war immer schon ein technologischer Fokus, also Kunden technologisch dabei zu unterstützen. Und das war dann so die Geburtsstunde von Innovex.
Sehr schön. Vielen Dank, Stefan. Tobias, magst du dich auch ganz kurz vorstellen?
Ja, super gerne. Schön, dass ich auch heute, ich glaube, zum zweiten Mal im Podcast bei dir sein darf.
Ganz genau.
Genau, ein paar Worte zu mir. Ich komme auch ein bisschen aus der diskreten Logik. Ich habe Energieelektroniker gelernt und dort im Anlagenbau Schaltschrankverkabelungen vorgenommen, Schutzschaltungen. Das war auf der einen Seite spannend, in der Industrie tatsächlich zu sehen, wie große Anlagen eben auch zum Leben erweckt werden und auch mit entsprechender Steuerung dann auch intelligenter werden wurden. Dabei hat mir aber das SPS-Programmieren dann auch zunehmend am meisten gefallen und so kam es dann auch, dass ich die Informatik hier in Karlsruhe dann studiert habe, dann auch Karlsruhe und das Umfeld hier schätzen und lieben gelernt habe. Über ein paar Umwege bin ich dann zur web.de gekommen und habe dort auch die agile Softwareentwicklung schätzen gelernt und später ja auch Innovex dann entsprechend als Dienstleister auch kennengelernt.
Und Tobias, ich glaube, beim letzten Mal, als wir uns unterhalten haben, hatten wir den Punkt auch schon. Ich habe damals auch eine Ausbildung gemacht als Energieelektroniker, also so die Schaltschränke und die Schutzschaltung etc. Die sagen mir natürlich auch noch was. Ich habe auch die Siemens S7 und S5 programmiert. Lang, lang ist es her und ich habe dann im Nachgang auch Informatik studiert. Also Stefan, du hast 99 Innovex gegründet und du hast ja gerade eben auch schon ein bisschen was darüber erzählt, wie die Zeit damals war. Es gab so die ersten Application Server 99, das ist 25 Jahre her. Kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen in die Zeit? Wie muss man sich dann das vorstellen? Du hast die Entscheidung getroffen, du möchtest dich jetzt selbstständig machen mit einem Unternehmen. Warst du damals allein oder hattest du noch Mitstreiter, die mit dir gemeinsam diesen Schritt gegangen sind?
Ja, also ich war schon in meiner Zeit davor selbstständig, also als Freelancer im Bereich der Steuerungstechnik und nach Gründung der Firma, ich weiß nicht mehr genau, welche Firma es war, gab es ein oder zwei Firmen zu Beginn des meistens, die gefragt haben, könntest du nicht mal unterstützen? Und man ist am Anfang eher Mitarbeitender. Es gab große Softwarehäuser wie das Debis Systemhaus, die für damals Daimler Chrysler noch gearbeitet haben. Und man war eher so ein Stückchen, ein Lückenfüller, durfte an der einen oder anderen Stelle einfach mal mitarbeiten. Und das Ganze ist eigentlich am Anfang immer sehr stark, kommt aus einem Netzwerk heraus. Und ich habe dann, wie gesagt, die Gründung alleine und glaube, am Ende des ersten Jahres waren wir 4 Mitarbeitende. Also das geht alles ganz langsam am Anfang. Und ich glaube, das, was bis heute konstant geblieben ist, dass wir immer aus eigener Kraft gewachsen sind. Das heißt, immer gesagt haben, okay, das Geld, was wir verdient haben, das investieren wir einfach weiter in weiteres Wachstum. Das gibt uns dann die Möglichkeit, aber eben homogen zu wachsen. Und das geht am Anfang recht langsam. Also wenn man irgendwann mal 10 Mitarbeitende ist und man wächst um 20%, dann ist man am Ende des nächsten Jahres 12 groß. Also das heißt, die Anfangsphase, aber ich glaube, es war auch ganz gut, das ging relativ langsam, was das Wachstum angeht. Aber wir haben natürlich immer viel gelernt. Rückblickend betrachtet gab es sicherlich in diesem Bereich dieses Wachstums zu heute fast 500 Mitarbeitenden durchaus Punkte, wo man sagt, jetzt ändert sich grundlegend was von der Anzahl der Menschen, die dann in einer Firma sind.
Ja. Aber jetzt machst du mich natürlich direkt neugierig, Stefan. Was sind denn das für Dinge, die sich so vielleicht in den ersten Jahren grundlegend geändert haben, nachdem du ein gewisses Wachstum erreicht hattest mit der Firma?
Ja, also wenn man kleines, ich hatte glaube ich auch irgendwann vor den paar Jahren mal auch eine Keynote darüber gehalten, dann ist das wie ein kleines Familienunternehmen. Also jeder kennt jeden und jeder weiß eigentlich, was gerade in der Firma passiert und jeder ist abgeholt und es gibt ein sehr starkes Wir-Gefühl. Also ich mache heute das, du machst das und jeder sieht, wie der andere sich jetzt zum Beispiel vertrieblich einsetzt oder entwickelt und alle haben den gleichen Wissensstand und Prozesse sind dann natürlich sehr implizit, weil man weiß ja eigentlich, was los ist. Und mit zunehmendem Wachstum kann man das natürlich nicht mehr alles transportieren und irgendwann entstehen dann auch Lücken, wo man sagt, oh, das wusste ich aber jetzt nicht, dass wir das machen oder dies machen. Und dann kommt so ein Moment, wo man sagt, wie kann ich so dieses implizite Wissen explizit machen? Brauchen wir auch intern andere Strukturen, um eben das, was in einer Firma passiert, auch zu transportieren? Und das ist so der Moment. Denke mal, das ist so bei uns so gewesen mit 30, 40 Mitarbeitenden in der Größe, wo man sagt, wir brauchen auch Leute in unseren internen Bereichen. Und das war dann aus Liquiditätssicht plötzlich auch ein ganz großer Schritt, weil Ich glaube, das weiß jeder, der mal eine Firma gegründet hat. Das, was einem am schnellsten ausgeht, ist Geld. und wenn man dann sagt, ja, jetzt nehmen wir vielleicht doch 1-2 Mitarbeitende, die jetzt nicht mehr zum Beispiel ein Projekt machen, sondern eher sich um die internen Prozesse kümmern, dann kostet das Kraft. Also Wachstum kostet sehr, sehr viel Kraft, nicht nur organisatorisch, sondern auch von der Liquidität. Und das, glaube ich, war so ein Lessons learned, was bis heute geblieben ist. Ich meine, wir sind viel, viel größer, aber wir wachsen auch schneller. Und dieses Wachstum kostet viel Kraft, wenn man unabhängig bleiben möchte, auch finanziell unabhängig bleiben müsste, ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor. Und das war so, glaube ich, so der das erste große Lessons learned. Und so ein zweiter großer Schritt passiert dann so, wenn man so ungefähr 100 Mitarbeitende ist. Und so kommen, solche Momente kommen dann immer wieder. Und auch selbst heute, wir denken ja permanent darüber nach, passt unsere Organisationsform noch? Wie können wir das Wir-Gefühl eben auch in einer Firma dieser Größe eben auch transportieren? Das ist kein Selbstläufer.
Das heißt, man muss da schon auch ganz bewusst Energie reinstecken und auch aufmerksam sein, damit man diesen Moment nicht irgendwie verpasst und es einem dann auf die Füße fällt im Nachgang.
Absolut. Also man spürt, es fängt an, es knistert, es knarzt, manches funktioniert nicht mehr, was eigentlich vorher normal funktioniert hat. Und man darf sich dem nicht verschließen und sagen, war ja schon immer so, das hat ja schon immer so geklappt, das wird auch weiter so klappen, sondern man muss die Dinge nehmen und sagen, okay, was hat sich geändert und was ist jetzt vielleicht eine neue Organisationsform, die wieder zu dieser neuen Situation passt. Und damit meine ich nicht nur das Wachstum einer Firma an sich selber, sondern auch die Rahmenbedingungen, die wir finden, auch unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich über 25 Jahre auch immer geändert. Wir hatten auch schon mehrere Krisen. Es ist jetzt nicht die erste Krise, die jetzt aktuell ist. Und auch das sind so Dinge, wo man sagt, hopp, hier ist irgendwas anders. Wie können wir uns darauf einstellen? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, immer bereit für Veränderungen zu sein, zu sagen, ja, da ist irgendwas, wir spüren, wir müssen uns verändern, und nicht immer dann am Alten hängen zu bleiben. Das war doch schon so lange so gut, das muss jetzt auch so weitergehen, sondern Veränderung ist die Konstante unserer Zeit und auch wir als Unternehmen, glaube ich, muss das ein Leitsatz sein, eben die Bereitschaft, die Freude sogar zu sagen, hey, wir müssen uns verändern, ja. Mhm.
Ja, absolut. Ich denke gerade drüber nach, wie groß die Firma war, als ich 2011 angefangen habe. Ich würde aus dem Bauch sagen, vielleicht so 60 Personen ungefähr. Und heute sind es ja 8-9 Mal so viele Leute. Da gab es schon einige Veränderungen. Und die Struktur und auch das Miteinander war natürlich damals schon ein ganz anderes. Ich weiß noch, wir waren damals in Pforzheim im Büro. Da hat man sich Großen und Ganzen jeden Tag gesehen. Es gab damals ja auch schon den Standort in München, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Aber man hat die meisten Leute jeden Tag gesehen. Die Wege waren sehr kurz. Man konnte sehr viel mündlich besprechen und hat immer einen guten Informationsfluss einfach gehabt. Und heute ist es halt nicht so, dass ich jetzt mündlich alles jeden Tag besprechen kann und die Leute jeden Tag sehe. Und dann braucht man natürlich ganz andere Strukturen, aber vielleicht auch ein ganz anderes Verständnis dafür oder auch ein anderes Gefühl dafür. Und
also es ist so, und das ist auch wichtig zu wissen, in einer Firmengröße, wie wir sie jetzt sind, kann nicht jeder alles noch wissen. So, also dazu sind wir einfach zu groß. Aber wichtig ist eben, dass man gemeinsam sieht, wo geht die Reise hin und dass man auch erkennt, wenn es Punkte gibt, wo man sagt, hier funktioniert etwas nicht mehr so, wie es vielleicht vorher auch mal gut funktioniert hat. Und dass jeder Mitarbeitende auch immer das Gefühl hat, wenn er etwas hat, auf dem Herzen hat, dass ein Ansprechpartner da ist. Wenn man klein war, dann ist man morgens ins Büro, da kommt einer, schlägt die Augen runter und schupft man an, sagt, hey, was ist denn los? Und er erzählt einem das. Das sieht man heute nicht mehr, vor allem jetzt auch im Bereich dass viele ja auch zu Hause arbeiten oder und dieses Miteinander auf das ist nicht so leicht mehr, als wenn man klein ist, ja.
Ja, also ich persönlich sehe das auch als sehr große Herausforderung an, die man jeden Tag hat, so dieses Miteinander sicherzustellen und auch zu fördern. Aber ich glaube, dass es sich auch sehr stark lohnt, das auch zu tun, weil ich finde, das macht halt auch so diesen Unterschied zu vielleicht irgendeinem anonymen Arbeitgeber oder zu einer zu einer Agentur, wo ich vielleicht irgendwie ansonsten meine Arbeit bekomme. Tobias, du bist jetzt seit 15 Jahren an Bord.
Das ist richtig, ja, genau. Wir waren 35 Mitarbeiter damals, ja, als ich zu InnoVex gekommen bin. Wie gesagt, ich kannte InnoVex auch schon einige Zeit davor über eine gemeinsame Projektsituation hier im Karlsruher Umfeld. Startup Combots sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas. Und da waren schon viele InnoVex-Experts, InnoVex-Kollegen und Kolleginnen dann mit dabei. Und da konnte ich die Begeisterung für Technologie und auch das tiefe Wissen bewundern und bin dann entsprechend später auch nach Pforzheim gewechselt, wobei mir das Pforzheim nicht ganz so klar war, was das bedeutet. Habe es dann aber sehr gerne in Kauf genommen, auch aus Karlsruhe kommt, da jeden Tag über die A8 zu pendeln, weil es sich einfach rentiert hat, mit den Menschen dann auch gemeinsam in Projekten richtig tolle Mehrwerte für Kunden zu heben.
Als was bist du damals eingestiegen hier in der Firma?
Ich war als technischer Projektleiter und auch noch an der Konsole wirklich mit Implementierung für Kunden tätig. Ein Kunde war gleich auch in München, GMX, haben wir Fleximail realisieren dürfen, ein sehr schönes Projekt, wo es die Social Media Integration in den damaligen Messenger vonstatten gegangen ist. Und genau, das war technologisch herausfordernd und gleichzeitig spannend, und da war ich mit im Projekt.
Und wie hast du jetzt so deine ersten Jahre erlebt damals bei InnoVex? Da hat sich ja die Firma auch weiterentwickelt. Du hast es gesagt, du bist eingestiegen, da waren es 35 Personen. Das Wachstum ging ja dann weiter. Ich glaube, wir hatten immer so um die 20% pro Jahr. Das heißt, da wurde es ja dann auch kontinuierlich größer. Wie hast du denn diese Weiterentwicklung und vielleicht auch diesen Wandel erlebt? Mhm.
Genau, also was Stefan vorhin schon beschrieben hat, dass es natürlich am Anfang mit 20% Wachstum dann dennoch überschaubare absolute Zahlen sind, das kann man so sagen. Wir haben uns also in Pforzheim noch auch intern dann die Strategie überlegt, 50 plus, es war InnoVex 50 plus, weil das war eine große Zahl von 35.
Kein Rentenprogramm, oder?
Nein, tatsächlich war das die absolute Mitarbeiteranzahl, und von 35 kommend war das für uns ein großer Sprung. Also das war etwas, wo man sich wegen 15 weiteren Kollegen, Kolleginnen auch schon strukturell wirklich Gedanken gemacht hat, wie kann man das dann auch gut entsprechend abbilden und auch organisieren. Wir hatten noch in dem Falle keine Teamlead-Strukturen. Wir hatten also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen waren eben operativ, wie ich auch, im Projekt. Und da war das also neben dann eben der Projektarbeit, Recruiting und auch interne Organisationsaufbauarbeiten doch auch spannend. Und war interessant, dann ohne eigentliche Erfahrung in dem Bereich Organisationsentwicklung es eher aus technologischer Brille zu sehen. Wie kann man resiliente Systeme bauen? Und eine Organisation ist ja eigentlich auch ein System, wenn auch gleich mit eben sehr vielen Menschen, und das mit einer guten Portion Empathie und auch Vertrauen und auch entsprechenden Werten, dann aber auch immer Stand der Technik zu halten. Das ist auch inzwischen jetzt so etwas, was mir sehr ans Herzen gewachsen ist. Also wo wir sehr viel Wert drauf legen, dass wir eine gute Organisationsform haben, gutes Miteinander haben und dann auch weiteres Wachstum. Nach 50 plus kam die Strategie 75 plus. Ich kann mich erinnern, dass Stefan dann tatsächlich in meinem dritten Projekt, glaube ich, da war ich auch in einem sehr spannenden Mail-Vereinheitlichungsprojekt irgendwann mit mir gemeinsam beim Auftraggeber im Büro dann auch aufgeschlagen ist und gesagt hat, also eine Weiterbeschäftigung, weitere Beauftragung von Tobias können wir leider nicht mehr erfüllen, den Wunsch. Wir benötigen jetzt für die weitere Wachstumspläne Tobias dann Vollzeit intern. Und ich glaube, das war der schwere Moment, den du vorhin angesprochen hattest. Genau, aber danach kam dann eben dann die Strategie 75 plus und dann hat man, glaube ich, nach 75 plus dann auch mal den nächstgrößeren Schritt gewagt, 150 plus. Die Abstände wurden entsprechend größer, aber wir mussten ständig und stetig überlegen, wie funktioniert der Organisationsaufbau und auch das Miteinander und auch alle strategischen Aspekte daraus dann eigentlich auch nachhaltig und wie können wir das gewährleisten.
Das heißt aber, Tobias, du warst dann schon relativ früh auch relativ stark in diese Unternehmensweiterentwicklungsprozesse involviert.
Ja, würde ich schon sagen. Stefan hat das Ganze auf jeden Fall mit viel Vertrauen und auch mit viel Raum zur Möglichkeit ermöglicht, hat aber auch viele eigene Gedanken mit reingebracht, aber es war ein Miteinander und ich glaube, das ist auch mit Teil der InnoVex-Kultur, dass es also, Stefan, du ja selbst sehr stark vorgelebt hast, eigentlich keine alleinigen Entscheidungen zu treffen, sondern auch immer den Glauben schon früher hattest, ne, die Meinung von vielen sind am Ende dann eben die bessere Entscheidung.
Ja. Finde ich sehr bemerkenswert, denn ich glaube, wenn man sich so Unternehmen vorstellt, hat man oftmals die Vorstellung, dass es da halt den einen Geschäftsführer oder den einen Chef gibt, der halt die Dinge entscheidet. Und jetzt erzählt ihr, dass das hier schon von frühen Tagen an anders gelebt wurde.
Ja, also es gab viele Menschen, die mit mir gewettet haben, jetzt nicht innerhalb der InnoVex, sondern ja, Geschäftsführer von anderen Firmen, die gesagt haben, Stefan, wenn du weiter wächst als damals 50 oder 70, dann brauchst du klare Hierarchien, du brauchst Bonusprogramme und ich habe da immer dagegen gehalten, eigentlich aus einer sehr tiefen Überzeugung. Also das Schöne an Menschen ist, dass sie vielfältig sind, ja. Und jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Das ist gut so. Und ich glaube, wenn man über ein Problem wertfrei diskutiert und man bringt verschiedene Menschen zusammen, dann ist das Ergebnis besser, als wenn ich es nur mit meinem Stärken- und Schwächenprofil anschaue. So, davon bin ich fest überzeugt. Also, dass jede Diskussion, die eben nicht politisch irgendwo taktisch belastet ist, eben zu einem besseren Ergebnis führt. Zumindest zu keinem schlechteren. Es kann nachher sein, okay, ist genau das, was ich mir auch vorgestellt habe, aber man wird durch ein Gespräch nie dümmer, also meistens schlauer. Das, was da dazugehört, und das ist der schwierige Part, ist Vertrauen. Und Vertrauen ist mit das verletzlichste Gut, was es gibt. Das kennt eigentlich jeder Mensch, der schon mal verletzt wurde. Egal, wo das ist, es ist schwer, wieder Vertrauen zu fassen. Also zu sagen, ich öffne mich, ich bin jetzt hier nur Student, aber sag jetzt vielleicht mal meine Meinung. Hoffentlich kriege ich da jetzt nicht einen auf den Deckel, wenn das jetzt falsch ist oder dumm ist oder wie auch immer. Und in Unternehmen, die hierarchisch aufgebaut wurden und wo es schon, sagen wir mal, tiefere Verletzungen gab, zum Beispiel zwischen Abteilungen, da entsteht dann auch keine offene Diskussion mehr, weil man sagt, ich habe das letzte Mal mich geöffnet und als Dank habe ich vielleicht ein Messer ins Kreuz gekriegt. So, und der Vorteil vielleicht jetzt von InnoVex, da wir immer organisch gewachsen sind und eigentlich immer diese Kultur wirklich auch nicht nur auf unseren Leitfaden geschrieben haben, sondern gesagt, wir wollen das leben, weil ich selber eben, ich möchte quasi, wenn man einen Menschen fragt, wie möchtest du behandelt werden? Und die Antwort ist doch, ja, ich möchte respektvoll und vertrauensvoll verhandelt werden. Und wenn das der eigene Anspruch ist, dann kann ich nicht im gleichen Atemzug sagen, aber mein Gegenüber behandle ich jetzt respektlos und vertrauenslos. Das heißt, die Idee ist, dass man sagt, man hat einen Raum, wo man aufeinander vertrauen kann, durchaus kontrovers diskutieren kann. Also das heißt nicht, dass wir der gleichen Meinung sein müssen. Also wenn durchaus kontrovers, aber oberhalb der Gürtellinie. Hm. Und dann bin ich der Meinung, dass bessere Ergebnisse rauskommen und schnellere Ergebnisse rauskommen. Was in unserer, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, in unserer Zeit, wo Wandel die Konstante ist, natürlich viel besser ist, als wenn irgendwas nach in irgendein Board diffundiert, dort irgendwo entschieden wird und dann wieder letztendlich nach unten fällt. Ja.
Also finde ich klasse, kann ich auch total nachvollziehen. Ich glaube, das von dir angesprochene organische Wachstum ist da aber sicherlich ein sehr wichtiger Faktor, oder? Denn ich glaube, wenn jetzt ein Unternehmen von unserer Größe sich jetzt durch irgendwelche Gründe verdoppeln würde, innerhalb eines Jahres beispielsweise, weil man vielleicht irgendwas, eine Akquise betreibt und vielleicht irgendein anderes Unternehmen übernimmt oder so. Ich glaube, dann wäre es sehr schwierig, wenn du sehr viele neue, in Anführungszeichen, Leute hättest, so diese Kultur da zu leben überhaupt.
Ja, wie gesagt, das ist unmöglich. Und das ist immer die Frage, was ist der Zielplan? Also es ist sehr, sehr legitim zu sagen, ich gründe ein Unternehmen, um es nach 5 Jahren sehr gewinnbringend zu verkaufen. Die Zielsetzung von Innovex war immer die Langdistanz. Das heißt, wir waren seit Gründung jedes Jahr profitabel, wir sind gewachsen und mein persönlicher Horizont ist sehr weit, zu sagen, wir wollen gesund wachsen, wir wollen eben homogen wachsen und wenn man so einen Horizont hat, dann muss man nicht anorganisch wachsen und auch das Wachstum an sich ist jetzt auch kein Ego-Thema zum Beispiel von mir, sondern es ist der Resilienz des Unternehmens geschuldet, was übrigens so ein Hauptanliegen ist, möglichst eben sehr resilient zu sein gegen wirtschaftliche Einbrüche, gegen Veränderungen. Und man muss sich das vorstellen, wenn man, ja, was weiß ich, 10, 20 Mitarbeitende ist, hat einen großen Kunden, da arbeiten jetzt 10 Leute von einem, dann ist man abhängig. Man hat 50% seines Umsatzes macht man mit einem Kunden. Und wir haben relativ schnell gesagt, wir wollen mit keinem Kunden mehr als 20% Umsatz machen. Und wir wollen aber auch ganzheitliche Projekte bei einem Kunden machen. Das geht nicht, wenn man klein ist. Mhm. Und wenn man größer wird, kann man das tun. Und wir haben heute große Projekte im Millionenbereich, aber das sind trotzdem nur 3, 4, 5%. Und wenn uns so ein Kunde wegbrechen würde, würde es uns nicht umbringen, weil wir zum Zweiten auch gesagt haben, wir wollen mit 80% Auslastung immer noch eine schwarze Null schreiben. Und hinter dieser Logik steht eigentlich auch ein Stück das Wachstumsthema. Wir haben heute viel mehr strategische Themen, mit denen wir im Markt erfolgreich sind. Jetzt ist ja das ganze Thema KI in aller Munde. Vor 2 Jahren haben wir auch schon viel über KI gesprochen, aber es hat noch keiner rechts unten unterschrieben. Also wir haben da noch nicht viel Aufträge gehabt. Aber wir hatten andere Bereiche, mit denen wir Umsatz gemacht haben. Und das, die Größe ermöglicht es uns heute eben, komplette Projekte zu machen in vielen technologischen Themen und trotzdem keine Abhängigkeit zu haben zu einem einzelnen Kunden, was sehr, sehr wichtig ist, weil, das kannst du mir glauben, die nutzen das aus. Die gucken in ihr SAP-System, wie viel Umsatz macht denn die Firma Innovex mit mir? Dann gucken sie in den Bundesanzeiger, wie viel ist der Gesamtumsatz? Und wenn da 15-20% stehen, dann kommen sie im günstigsten Fall und wollen den Preis drücken. Aber normalerweise kommen sie und sagen, wir wollen Anteile.
Okay. Gab es dann trotzdem in der Firmengeschichte mal Situationen, wo diese Resilienzstrategie besonders gechallenged wurde, weil vielleicht ein Kunde um die Ecke kam, der ein sehr, sehr großes Projekt in Aussicht gestellt hätte, was aber dann bedeutet hätte, dass das vielleicht deutlich mehr als 20% des Umsatzes bedeutet hätte für uns?
Also wir waren meistens oder eigentlich immer so ausgelastet, dass wir nicht ad hoc einen Kunden jetzt sagen, okay, wir haben jetzt so viele Menschen, dass wir jetzt so einen hohen Prozentsatz letztendlich mit einem Kunden machen würden. Aber am Anfang, ich würde mal sagen, bis wir so 60, 70, 80 Leute oder vielleicht 100, ich weiß es nicht genau, hatten wir schon solche Risiken. Also der Inkubator für uns war schon der 1&1-Kosmos. Da waren wir zum Teil schon sehr stark unterwegs, aber es war immer das erklärte Ziel, eben über weiteres Wachstum, weitere Akquise, eben mehr Kunden und vor allem Branchen zu erschließen. Also wir haben das ja auch jetzt bei Corona gesehen, wie plötzlich ganze Branchen weggebrochen sind und dafür aber andere Branchen gesagt haben, wow, wir haben jetzt plötzlich mehr Umsatz. Und wenn man bei uns auf die Unternehmensseite schaut, dann sieht man ja, wir sind ja in allen Branchen unterwegs und haben also verschiedene Portfolios, die wir bespielen mit, ich glaube, 24 strategisch-technologischen Themen und mittlerweile ja auch, wollen wir ja auch ein Stück höher eben im Bereich der, sagen wir mal, der Branchen, in denen wir mittlerweile ja viel Know-how gesammelt haben, eben auch Kunden unterstützen, erfolgreich zu sein. Und das ist schon immer unsere Strategie gewesen, eben sehr divers und unterwegs zu sein, um resilient zu sein.
Tobias, wie ist es bei dir? Wie hast du denn jetzt in deinen Jahren so diese Ausdifferenzierung von diesen ganzen Branchen wahrgenommen? Hat sich das in den 15 Jahren verändert? Oder wie hat sich's verändert für dich?
Oh, das hat sich stark verändert. Also wir waren, als ich zu InnoVex gekommen bin, schon sehr stark im Bereich auch noch der Gründungsidee, ne, was Stefan sagte, des Internets und da aber eben auch der Portale. Wir haben also viele Enterprise-Portale gemacht, dann aber auch nicht nur B2B, sondern auch B2C sehr stark, eben auch Customer-Facing, auch hochskalierbare Applikationen, aber sehr stark doch im Online-Business verankert. Das war natürlich trotzdem jetzt auch Projekte über verschiedenste Branchen, die in solchen technologischen Umfeldern dann auch Bedarfe hatten. Also Stefan sagte schon, 1&1 war ein größerer Inkubator, da waren wirklich spannende, auch hochskalierbare Projekte mit dabei, aber wir waren auch in der Food-Industrie, wir waren im Automotive unterwegs und haben dort eben vom Presseinformationssystem über Rezeptdatenbanken für große Fertiggerichtshersteller waren eigentlich so unterschiedlichste Projekte dabei, aber immer mit starken Backend, Frontend oder aber auch Reporting Bedürfnissen. Was über die Zeit hinweg dazugekommen ist, wo wir früher also noch keine Projekte hatten und auch uns schwer vorstellen konnten, auch Projekte zu machen, weil wir einfach noch viel zu klein waren und auch zu wenig Experten-Know-how in allen Bereichen haben konnten, waren jetzt eben Embedded oder also IoT ist natürlich auch noch später erst groß geworden, aber dafür auch mit den entsprechenden Expertisen ausgestattet zu sein, ist heute schon echt, da geht mir das Herz auf, dass wir einfach in allen Projekten dann auch eine sehr breite und aber auch tiefe Expertise haben können mit unseren 500 Kollegen und Kolleginnen. Da haben wir uns mit 35 natürlich noch deutlich schwerer getan und aber auch, ich kann mich an Telefonica erinnern, durchaus auch Einkaufsgespräche mit dabei, die dann sagten, ja und das, was Sie hier alles ins Angebot schreiben, können Sie auch wirklich? Wie viele Leute haben Sie denn in dem Bereich oder in dem Bereich? Das waren also schon andere Gespräche, das haben wir Stand heute nicht mehr. Was über die Jahre hinweg sich geändert hat, war natürlich auch Kunden, die sich selbst modernisieren mussten. Also vor 15 Jahren plus waren Banken oder Finanzwelten für uns sehr fremd. Das waren stark regulierte Branchen mit aber auch dann wirklich Host-Systemen und wenig Online-Transaktionen. Aber auch da wissen wir ja inzwischen dass es deutlich moderner wurde und mit Tradings oder auch entsprechenden KI ist auch dort mittlerweile sehr stark vertreten. Das macht natürlich auch dort inzwischen Spaß, weil eigentlich keine Branche ohne einer digitalen Transformation inzwischen auskommt. Und von daher wurde es immer zunehmend dynamischer, breiter, was die Branchen angeht und daher auch abwechslungsreicher.
Also so eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, was da glaube ich auch ganz gut dazu passt. Es gab ja auch Bereiche, du hast gerade Embedded angesprochen. Ich kann mich noch erinnern, als so der große Mobile-Trend losging und als vor allem dann Android auf den Markt kam, da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir dann einige Leute hatten, die sich mit Android beschäftigt haben, aber wir hatten am Anfang noch gar keine Projekte, weil der Markt noch gar nicht so den großen Bedarf hatte. Aber ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, wie der Zeitraum war, das wisst ihr wahrscheinlich besser, dass wir da eine gewisse Zeit auch mal einfach Prototypen entwickelt haben, Erfahrungen angesammelt haben. Und als dann irgendwelche Kunden drauf kamen, dass es vielleicht ganz toll wäre, so eine Android-Applikation zu haben für ein Smartphone oder für ein Tablet, hatten wir dann auf einmal Leute, die sowas können und dann auch schon eine gewisse Erfahrung vorweisen können. Und ich glaube, da brauchst du halt eine gewisse Größe vom Unternehmen. Das kriegst du mit einer 10-Mann-Firma wahrscheinlich nicht hin, dass du so viel da investieren kannst oder willst. Und mit einer gewissen Größe kannst du dann wahrscheinlich auch schon sagen, okay, ich nehme einen gewissen Prozentsatz vom Gewinn und investiert den jetzt in so eine Weiterentwicklung, in so eine Forschung im Prinzip.
Unbedingt. Also das hatten wir immer wieder und das werden wir auch immer wieder sehen. Wir investieren rund 10% unseres Umsatzes von der Größenordnung pro Jahr in Forschung und Entwicklung, arbeiten dort eben neben akademischen Nachwuchs oder mit akademischen Nachwuchskollegen, Kolleginnen auch sehr stark an Forschungsthemen. Und das ist wichtig für uns, ne? Weil wir ja nicht erst beim Kunden lernen wollen, sondern schon auch natürlich die Trendthemen früher kennen und dann aber auch eben entsprechend mit Wissen intern dann auch uns ausstatten möchten. Das war bei Big Data so, als es noch vor vielen, vielen Jahren klar war, dass das ein Trend werden konnte, wobei so klar, das war auch bei uns erst noch intern sehr ordentlicher Diskurs letztendlich, wo man sich drunter unterhalten hat, ist, wird es wohl kommen oder nicht kommen, braucht es jemand auf dem deutschen Markt und wir waren dann aber schnell der Meinung, das ist auf jeden Fall ein Trendthema und dann muss man aber lange Wissen aufbauen und auch lange warten, bis auch mal entsprechende Projekte kommen, die dann hier auch den Skill und auch die Leute da benötigen. Mhm. Ich glaube, das, was du meinst mit Android, waren nicht die Android-Apps, also da mit den Mobile-Apps waren wir schon immer eigentlich ganz gut dann auch unterwegs. Das war Android Embedded, dass du dich noch erinnern kannst. Wir hatten also auch relativ früh durch jetzt den Kollegen Dominik Helleberg auch ein Stück getrieben, waren wir da sehr stark der Meinung, dass Android Embedded ein spannendes Feld ist und dass wir auch Embedded-Entwicklung dann auch über Android Embedded einen Zugang bekommen. Also es ist ein anderer Weg. Und das ist auch schon inzwischen 10 Jahre plus, glaube ich, her. Und da haben wir uns eben dann schwer getan, eigentlich an Embedded-Projekten zu kommen, weil es eine ganz anderes Klientel war oder eine ganz andere Art von Projekten war. Aber das hat sich jetzt nachhaltig gelohnt. Jetzt inzwischen machen wir auch viel im Android Automotive Umfeld und all das Wissen aus dieser Zeit hilft uns dabei, weil es einfach kein Selbstläufer ist, dann Zugang zu diesen Projekten und einem Ökosystem zu bekommen.
Hm. Ja, und das ist ja das, worauf wir immer sehr geachtet haben, eben ein sehr, sehr breites Portfolio zu haben. Und da ist es immer so, dass es Themen gibt, die jetzt genau nachgefragt sind. Es gibt Themen, wo wir wissen, das wird kommen. Aber keiner weiß genau, wann kommt dieser Zug vorbei. Und man muss sich aber damit beschäftigen oder man möchte sich damit beschäftigen. Und da ist es jetzt auch nochmal, hat es vorhin ja schon gesagt, was ist der Horizont, die Intention einer Firma? Also wenn man kurzfristig denkt, könnten wir unsere Rendite um 10% erhöhen, indem wir aber sagen, für die nächsten 4-5 Jahre merkt das eh keiner, wenn wir keine Forschung und Entwicklung mehr machen. Und sagen, hier, guck mal, wie toll wir hier stehen. Wenn man aber daran interessiert ist, langfristig erfolgreich zu sein, dann ist es unabdinglich in unserer Branche und auch wichtig, eben in zukünftige Themen zu investieren. Dann beschäftigt man sich mit diesen Themen lange, bevor sie sich monetarisieren. Das ist ganz normal. Und ich glaube, es gibt ganz wenig Firmen in unserer Größe, die so viel Studierende beschäftigen. Also selbst viel, viel größere Firmen sagen, wo? So viele? Ja, aber Innovation kommt ja heute Ja, nicht von den Menschen in meinem Alter, sondern von den jungen Menschen. Und außerdem hat man eben die Möglichkeit, an Forschungsprojekten mitzuarbeiten, Dinge auszuprobieren. Und das ist, sag mal, die positive Seite des Wachstums auch. Also ich vergleiche das immer mit so einer Waagschale. Also auf der einen Seite bringt Wachstum eben mehr finanzielle Freiheiten, mehr Möglichkeiten, in Dinge zu investieren. Auf der anderen Seite hat man natürlich die ganzen Fragestellungen. Wir brauchen mehr Umsatz. Wir haben eine größere Organisation. Wie nehmen wir alle Menschen mit? Und am Ende ist beides wertvoll. Aber man muss eben immer beide Dinge in einem, beide Waagschalen eigentlich in einer guten Balance haben.
Ich habe da mal eine Frage. Und zwar, ihr beide kommt ja aus der technischen Ecke. Ihr habt ja beide mal Informatik studiert. Tobias, du hast vorher noch eine technische Ausbildung absolviert. Wenn ich heute mit euch beiden rede, dann höre ich da auch immer viel so Unternehmensstrategie raus und vielleicht auch sowas wie, ja, Unternehmensweisheit, wie führt man Unternehmen, was ist wichtig? Und das klingt für mich alles sehr plausibel. Aber was mich mal interessieren würde, ist, wie lernt man sowas? Habt ihr beide einfach angefangen und das ist auch so ein evolutionärer Prozess? Vielleicht bei dir, Stefan, du warst selbstständig, hast ein Unternehmen gegründet, ihr wart ganz klein, nach dem ersten Jahr wart ihr irgendwie 4, 5 Leute, ihr seid langsam gewachsen und hast du ja Step by Step das einfach dir selbst beigebracht, hast du Trial and Error gemacht, wie wir vielleicht heute auch in der agilen Welt sagen, wir schauen mal, inspect and adapt, wir lernen und versuchen uns iterativ zu verbessern, oder funktioniert sowas irgendwie anders?
Also wenn ich heute auf mein Leben zurückschaue, und das bestätigt mich jetzt eigentlich auch nochmal in dem Teamansatz, den wir vorhin ja schon mal besprochen haben, über Dinge, die einen bewegen oder auch Problemstellungen in einem Team zu sprechen. So habe ich auch verschiedene Rollen in meinem Leben gehabt. Ich habe Informatik studiert. Ich glaube, ich war auch mal ein ganz guter Entwickler. Wenn man dann eine Firma gründet, dann ist man in erster Linie Sales relativ lange, und mit zunehmender Lebenserfahrung kommen eben diese Erfahrungswerte dazu und man hat dann eben auch Dinge erlebt, die man dann auch wieder in eine, sagen wir mal, unternehmerische Entscheidung auch mit einbringen kann. Und man hat auch schon in meinem Alter schon mehrere Krisen gesehen. Man kann sagen, ja, also es wird auch mal dunkel, aber wenn man sich anstrengt, wird es auch wieder hell. Und von daher glaube ich, gibt es kein Allgemeinrezept. Also jede Firma hat, glaube ich, auch einen eigenen Charakter. Hätte ich damals zum Beispiel auf die Kollegen, die jetzt in anderen Unternehmen waren, also das sagen wir mal in den 90er Jahren, Anfang 2000er Jahren, da war die gängige Lehre ohne Bonussysteme, ohne Intensivierungen, klappt das nicht. Mhm. Aber mein Verständnis war, wenn ich mich mit jemandem einige und sage, okay, für dieses Gehalt arbeiten wir zusammen und ich im gleichen Moment denke, aber eigentlich vertraue ich ihm nicht, ich muss ihm jetzt einfach noch eine Intensivierung geben, damit fühlt sich das für mich falsch an. Und, ja. Und dann sage ich, okay, also aus meiner Sicht sehe ich das anders. Und dann, glaube ich, hat man schon so ein Stück weit einen Charakter, wie man sagt, wie sollte zumindest diese Firma, wo ich bin, funktionieren. Wenn man falsch liegt, merkt man das, dann ist man irgendwann pleite. Es gibt natürlich immer wieder auch Dinge, wo man etwas gelernt hat und sagt, das war jetzt nicht so prickelnd, das sollte man jetzt vielleicht doch etwas anders machen. Aber ich glaube, es folgt immer auch ein Stück weit dem Grundcharakter, den man selber hat und den Erfahrungen, die man, lernt.
Ja.
Und glaube auch, wenn man bereit ist zuzuhören und zu diskutieren mit den Menschen, die um einen herum sind, dann findet man auch Lösungen. Also von daher, es gibt kein Buch, kein Rezept, weil auch unsere Zeiten sich ändern. Also wenn ich denke, wie war die Welt vor 20 Jahren, wie ist sie jetzt oder wie ist sie in 10 Jahren? Ich glaube, das kann keiner genau beantworten, wo wir in 10 Jahren in dieser Welt stehen, sondern es geht darum, die nähere Zukunft zu greifen und dann zu schauen, wie wollen wir uns dafür aufstellen. Und da, glaube ich, gibt's mehrere legitime, sagen wir mal, Möglichkeiten. Und das hängt ein bisschen von dem Charakter ab, wie man das gestalten möchte.
Ja, kann ich zustimmen. Ich kann ja ein bisschen aus meiner Erfahrung plaudern.
Gerne.
Also ich hatte niemals die Absicht, eigentlich irgendwann GmbH-Geschäftsführer zu sein. Und ich glaube, dass ich nicht die Absicht hatte, ist vielleicht auch schon wieder irgendwie auch gut, weil was hat mich immer angetrieben? Mich hat immer angetrieben, intrinsisch eigentlich für das, was in dem Moment irgendwie auch mein Job war, den möglichst gut zu machen und vor allem auch möglichst nachhaltig und auch mit einem hohen Spaßfaktor. Das heißt, als ich Projekte gemacht habe, war es mir ein hohes Anliegen, auch immer Technologien, die aufkamen, möglichst früh zu evaluieren, zu schauen, was ist Stand der Technik, wie kann man womöglich etwas besser machen. Das Kaizen-Prinzip ist mir da an der Stelle sehr früh über den Weg gelaufen und auch mit diesen Prinzipien eigentlich habe ich versucht, immer alles auch immer wieder Lifetime-Learning-mäßig dann auch zu verbessern. Und da man alleine in unserer Branche bekanntlich nicht viel erreicht, war ja auch der Teamansatz immer spannend. Also wie können wir komplexe Software-Systeme mit vielen Kollegen und Kolleginnen optimal dann auch realisieren? Und da ist die Agilität dann ja auch ein früher Freund gewesen und das Manifest letztendlich im Agilen, also das agile Manifesto sagt es ja auch schon sehr prominent, ne, People over Processes and Tools, und das ist der nächste Schlüssel eigentlich, ja, genau das zu schützen und zu entwickeln, ne, wie man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Und ich hatte dann das große Glück, eigentlich nach auch einigen Konzernerfahrungen und auch andere nicht so schönen Erfahrungen hier jetzt eben eine Keimzelle zu finden, wo das einfach maximal Spaß gemacht hat und auch immer schützenswert dann auch für mich war. Also und als die Aufgaben ein Stück weit sich verändert haben, habe ich das eigentlich immer auf die neuen Aufgaben auch ähnlich gesehen. Also jetzt in der jetzigen Rolle nach außen hin Geschäftsführer, nach innen aber Supporter für die Organisation, versuche ich eben möglichst allen Teams irgendwo auch zu helfen und Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, um dann halt auch wirklich überall Freude bei der Arbeit zu spüren und da, wo sie nicht ist, zu schauen, wie kann man das wiederum aber beseitigen. Weil nur wenn jeder die intrinsische Motivation, die jeder sicherlich von sich aus mitbringen muss, aber auch bestmöglichst ausleben kann und dann auch zum das Ganze maximieren kann, dann sind wir als Unternehmen auch erfolgreich. Und da habe ich jetzt kein BWL für studieren müssen, dass das am Ende sich irgendwo auch bewahrheitet. Wobei ich da sehr dankbar bin für dass Stefan lange Zeit auf die Zahlen geschaut hat und es sehr, sehr gut gemacht hat und ich das nicht tun musste.
Ja, Tobias, du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt der Geschäftsführer, und ich finde, das ist auch noch ein sehr spannendes Thema, wenn wir über 25 Jahre InnoVex sprechen. Stefan, du hast die Firma 99 gegründet und hast dann vor einigen Jahren für dich entschieden, dass du gerne das Zepter des Geschäftsführers weitergeben möchtest an den Tobias. Kannst du für uns nochmal beschreiben, wie da so deine Überlegungen waren, wie du für dich entschieden hast, okay, du hast das gegründet, aber du möchtest jetzt dich eher ein bisschen zurückziehen, so vom aktiven Tagesgeschäft?
Ja, also ich habe mein ganzes Leben, ich bin ein großer Verfechter davon, Dinge zu tun aus einer Position der Stärke heraus. Also wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, wenn man spürt, es knistert irgendwas, nicht zu warten, bis es knackt oder der Balken durchbricht, sondern sich auch mal frühzeitig eine Frage zu stellen, wie kann man Dinge gestalten, rechtzeitig, bevor die Dinge einen selber dann einholen. So. Und eine Sache, die auf jeden Menschen zukommt im Alter, ist ja auch die Frage, jetzt in meinem Falle, was passiert mit einer Nachfolge? Also was passiert mit InnoVex, wenn ich älter werde? Und man kann sich diese Frage sicherlich oder hätte sich die auch noch 4, 5, 6 Jahre später stellen können, aber man kann ihr nicht ausweichen, denke ich mal. Und es gibt eben 3 Szenarien. Also eine sieht man auch häufig, dass jemand dann mit 80 oder noch länger oder noch älter immer noch aktiv in der Firma ist, weil es vielleicht auch der ganze Lebensinhalt ist und zu sagen, ich möchte das tun. Oder weil es halt schwierig war zu sagen, ich gebe es ab. Das habe ich gesagt, das ist nicht meine Vorstellung, weil ich auch ein paar Sachen habe, die ich gerne noch tun möchte, die ich einfach nicht tun konnte, solange ich eben hauptberuflich jetzt hier in der Firma tätig war. Die zweite Sache, was auch viele in meinem Alter machen, ist verkaufen. Das heißt, man kapitalisiert, man bekommt viel Geld. Aber das wäre dann auch genau das Wissen, dass die Kultur zerstört wird, weil natürlich verkauft ein Unternehmen ein größeres Unternehmen. Und dann sind wir bei deiner Eingangsfrage. Mergers and Acquisitions haben zur Folge eigentlich, dass Kulturen gemischt werden. So. Genau, und dann ist die dritte Möglichkeit eben, das fortzuführen in dem Geiste, in dem Sinne, wie es bisher geführt wurde. Genau, und hier mit Tobias bin ich mir sicher, wir sind so lange einen Weg gegangen, weiß ich, dass er die gleichen Werte teilt, und von daher bin ich mir hier auch sicher, dass damit auch eine nahtlose Fortführung gegeben ist. Und diese Gedanken, die entstehen nicht jetzt irgendwie, man macht morgens auf und sagt, oh, jetzt ist mal gerade ein neuer Gedanke gekommen. Das sind so Dinge, die reifen so über 1, 2 Jahre. Man schmeißt es mal nach links, man schmeißt es mal nach rechts. Aber auch hier muss man sagen, man muss sich diesem Thema einfach irgendwann mal stellen. Und irgendwann hat man das Gefühl, jetzt ist auch die richtige Zeit dafür, das zu tun. Und so haben wir dann auch diesen Übergang gestaltet.
Fiel dir das dann schwer? Irgendwo in einer gewissen Weise vielleicht auch loszulassen, zumindest von dieser täglichen, diesem täglichen Kontakt, den du halt zuvor zum Unternehmen hattest?
Also loszulassen vom täglichen Geschäft, nein, weil ich auch der festen Überzeugung bin, entweder man ist zu 100% dabei, aber so einmal die Woche schräg reinkrätschen und was zum Besten geben, halte ich für nicht zielführend, weil man natürlich über gar nicht mehr über die ganze Informationsbreite verfügt. Das heißt, eine ganz klare, bewusste Entscheidung auch zu sagen, wenn man diesen Schritt geht, dann darf man nicht noch halb operativ sein. Ne? Das sieht man oft vor allem bei Familienübergaben, wo dann an die Kinder übergeben wird und im gleichen Satz zu den anderen Angestellten gesagt wird, ja, der weiß noch nicht alles, kommt mal zu mir, wenn irgendwas ist, ist keine gute Lösung. So, verbunden bin ich nach wie vor mit der Firma sehr, also der Gesundheitszustand der Firma, der ist sehr stark verwoben nach wie vor mit mir, weil wenn man ein Leben lang was gemacht hat, also dann ist das wie ein Kind. Also das ist nicht so, dass man sagt, das ist mir jetzt egal, was hier passiert. Das ist schon sehr, nach wie vor sehr, sehr eng verbunden, ja.
Na, ich glaube, wenn du sagen würdest, es ist dir egal, was damit passiert, dann hättest du es ja auch verkaufen können.
Genau.
Also wenn da keine emotionale Verbindung mehr da wäre, dann würde es ja keinen Unterschied machen wahrscheinlich.
Also wenn es mir egal gewesen wäre, dann wäre natürlich, sag mal, der sichere, jetzt egoistisch für mich gesehen, der sicherere Schritt ein Verkauf, weil dann kann man die Liquidität des Geldes nehmen und neue Dinge tun oder so. Mhm. Und das war aber nie meine Intention gewesen. Ja.
25 Jahre, lange, lange Zeit. Was mich noch interessieren würde, wenn ihr beide mal nachdenkt und ihr beide mal zurückblickt, was gab's denn da in diesen ganzen Jahren für Meilensteine in der Unternehmensgeschichte, die euch in Erinnerung geblieben sind. Beispielsweise besondere Kunden, besondere Projektsituationen oder vielleicht auch besondere Entwicklungen, die man so nicht vorhergesehen hat.
Ja, ich glaube, das Wachstum der Firma war schon etwas, wo wir dann quasi aus Pforzheim hierher gezogen sind in das neue Gebäude. Das war schon wirklich ein Meilenstein. Das fühlte sich dann wirklich jetzt nach einer Firma an. Ich meine, ich weiß nicht, du kennst auch Pforzheim noch, ne?
Ich habe in Pforzheim 2011 angefangen.
Genau,
ich kenne es noch.
Das ist sicherlich schon was, wo einem das bewusst wird. Dann sehr, sehr oft eben ist mir das bewusst geworden zu unseren Weihnachtsfeiern. Auch gerade wenn man, sei es ob man eine Keynote gehalten hat oder abends beim Feiern, wie groß wir doch geworden sind. Also von den ersten Feiern, wo wir im Restaurant noch an einen Tisch gepasst haben. Ja, also da haben wir irgendwie drei Tische zusammengeschoben und das war dann die Weihnachtsfeier von InnoVex bis dann zum Stage-Styling vom Jörg. Also so das Wachstum und die vielen Menschen, die einem dann so positiv begegnen und die Gespräche dazu. Unternehmerisch, glaube ich, war ein Meilenstein, also wo wir klein waren, haben wir doch sehr stark eben über reines Netzwerken verkauft, also wirklich zu sagen, guck mal, der Stefan, der ist kein Schlechter, dem geben wir mal ein Projekt. Mhm. Und irgendwann hatten wir die technologischen Expertisen, dass die Leute gesagt haben, wow, die sind richtig gut. Wir würden gerne mit der Firma InnoVex zusammenarbeiten. Und einfach zu sagen, man hat sich im Markt etabliert durch seine Leistung. Also nicht durch die persönliche Leistung, dass man jemanden kennt, sondern durch das, was wir tun. Das, glaube ich, war auch ein großer Meilenstein. Genau.
Ja, würde ich alles genauso unterschreiben. Ich kann mich noch sehr schön daran erinnern, dass doch es ein ganz schöner Aufwand war am Anfang für das Employer Branding und auch für die Aufmerksammachung für Talente auf Konferenzen, das doch ganz schön anstrengend war, Leute zu finden, die auch mal einen Vortrag halten wollten. Inzwischen ist das ja so, dass wir die meistsprechendste Firma auf manchen Veranstaltungen sind und da geht mir dann das Herz auf, weil es so viele schlaue Köpfe und Kollegen, Kolleginnen bei uns gibt, dass das ein absoluter Selbstläufer wurde. Auch die internen Wissensformate, das ist für mich auch ein Meilenstein. Also am Anfang musste man auch mal wirklich Kollegen und Kolleginnen fast schon auf Knien anbetteln, dass sie mal ihr Wissen vielleicht doch mal in einer Brownback, also es ist ein internes Wissensvermittlungsformat in der Mittagspause, wo wir also die Pizza bezahlen oder das Essen bezahlen, wenn die Kollegen und Kollegen sich gegenseitig Neues erzählen, Wissen teilen. Und das war vielleicht einmal im Monat der Fall vor 15 Jahren oder einmal im Quartal, vielleicht sogar auch nur. Heute kann man also manchmal zwischen 3 oder 4 Brownbags pro Tag auswählen. Das ist schon fast so, dass man die Qual der Wahl hat. Und das Ganze ist ein selbstverstärkendes System, wo also, wenn so viel Wissen auch bereitwillig geteilt wird, einfach halt noch mehr Wissen entsteht oder auch anzieht. Das ist für mich der Hauptmeilenstein eigentlich, dass wir so viele kluge Leute und Kollegen und Kolleginnen haben und das auch nach außen hin dann entsprechend sichtbar wird.
Ja, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an diese ersten Brownbags, die super, super selten mal waren, damals in Pforzheim oder auch nachdem wir schon nach Karlsruhe Durlach gezogen sind, da hatten wir ja auch mal so ein Interimsbüro für ein Jahr oder für
zwei. Ja, das Gebäude hier war noch nicht fertig.
Genau, das Gebäude war noch nicht fertig. Das weiß ich auch noch, ist auch schon ganz schön lange her. Wir haben über viele Aspekte jetzt gesprochen und wir haben über viele Gedanken gesprochen, die jetzt auch so, ich sag mal, der Unternehmensphilosophie zugrunde liegen und der Unternehmensführung. Aber könnt ihr für euch noch auf den Punkt bringen, was die Firma für euch besonders macht? Denn IT ist eine große Branche und es gibt sehr viele IT-Firmen natürlich in Deutschland, in Karlsruhe und auf der Welt. Wo würdet ihr denn sagen, dass InnoVex eine Besonderheit hat oder was besonders gut macht?
Also wir unterhalten uns sehr offen mit vielen Marktbegleitern. Also ich mag den Begriff Marktbegleiter, weil das ja auch heißt, ähnlich wie in der Firma selbst, gemeinsam ist man einfach stärker und so ist es auch tatsächlich mit Marktbegleitern so. Also Wettbewerb ist unpassend für die Zeit, also Kooperation statt eben Protektionismus, auch was unsere Marktbegleiter angeht. Dabei fallen aber trotzdem natürlich Unterschiede auf und vieles machen auch Marktbegleiter besser wie wir, aber ich glaube, was bei uns doch einzigartig ist, ist so die Kultur. Also ich glaube, wie wir tatsächlich auch organisiert sind für unsere Unternehmensgröße mit unseren flachen Hierarchien, viel Selbstorganisation, keine Professionierung, also keine Incentivierung, was Stefan schon mal sagte, in den einzelnen Leistungsbereichen, sondern wirklich alles auch intern sehr kooperativ als ein Team dann auch bewerkstelligen zu können. Die Durchlässigkeit, das ist für mich ein großer Mehrwert, dass es auch sehr einfach macht, also uns auch als Firma ständig und stetig wandlungsfähig macht. Wir haben jetzt letztes Jahr auch im Strategiebereich nochmal einen größeren Change durchgeführt, wie wir uns organisieren, weil wir einfach auch in dem Bereich größer geworden, also gewachsen sind, und das funktioniert wirklich mit Bravour, weil die Leute den Ideen einfach dann, solange es Sinn ergibt, total danken dann auch mitgehen und da keine Ängste sind vor irgendwelchen Verlusten an Anerkennung oder sonstiges. Das ist bei uns einfach für eine flachen Hierarchie sehr schön.
Vielen Dank, Tobias. Stefan, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe ja vorhin erzählt von den Anfängen, wo wir ganz klein waren noch, und dieses Wir-Gefühl von einem kleinen Familienunternehmen. Also wenn ein paar Leute zusammen sind und sagen, wir machen gemeinsam was und man ist gemeinsam stolz auf das, was man erreicht. Das hat mich sehr stark geprägt und es war immer mein Wunsch, eben auch das nicht zu verlieren, wenn wir wachsen und groß werden. Und das ist nicht einfach und vielleicht gelingt es auch nicht bis in die, sag mal, in den letzten Winkel, das immer so zu transportieren, aber es ist der absolute Wunsch und der Wille. Und man sieht das auch an, glaube ich, vielen Dingen, die wir vielleicht anders machen als andere Firmen. Also wenn ich jetzt bei einem Daimler höre, ein Werk muss Kurzarbeit machen, während in einem anderen Werk Prämien bezahlt werden, weil da natürlich jetzt vielleicht gerade die sagen wir mal, das gemacht wird, wo Nachfrage ist. Wenn ich sowas zum Beispiel auf uns transformieren würde, dann würde ich sagen, oh, wir haben irgendwo eine größere Free Capacity, da müssen wir einfach die Leute mal in Kurzarbeit schicken, während den anderen brummt der Laden oder so. Das sind so unvorstellbare Dinge, wo wir sagen, wir sind doch eine Firma, wir versuchen gemeinsam Dinge zu lösen, auch schwierige Dinge zu lösen. Und nicht danach zu schauen, eben, okay, da geht's jetzt besonders gut oder da geht's schlecht, und gemeinsam die Bestrebung zu haben, langfristig erfolgreich zu sein, was oft kurzfristigen Zielen auch widerstrebt. Ja, also man könnte kurzfristig viele Dinge anders tun, wenn man nicht ein langfristiges Ziel hat. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Und das sind wir wieder bei der Kultur. Und ich glaube, diesen Anspruch tragen unheimlich viele Menschen in dieser Firma mit oder sind vielleicht gerade deswegen hier, weil man sagt, wir wollen gemeinsam uns eben auch diesen Situationen stellen, die oft auch nicht einfach sind, die uns auch keiner von uns vielleicht wünscht, aber sie sind halt da, und zu überlegen, wie können wir gemeinsam Lösungen finden, ja.
Ja, ich finde, das ist ein guter Ansatz. Also letztendlich, was macht denn so den großen Unterschied im Alltag? Das ist irgendwo der Umgang miteinander, das ist so die Empathie, die Menschlichkeit. Und ich finde, dass das auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Unterschied macht. Denn wenn ich tagtäglich meiner Arbeit nachgehe, dann möchte ich ja auch, dass ich mich wohlfühle einfach und dass ich respektiert werde und dass ich gehört werde und dass ich auch irgendwo mich einbringen kann und irgendwo vielleicht auch den Unterschied machen kann mit meiner Meinung.
Du bist jetzt auch schon lange da, Wolfgang. Wahrscheinlich waren das jetzt eben Mitgründe, aber vielleicht gibt es auch noch andere Gründe. Du bist ja auch mit einer Pause dazwischen wiedergekommen. Das heißt, du hast ja auch dich bewusst wieder für Innerwex entschieden. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir auch mit Stolz immer wieder mal sehen, dass wenn jemand entsprechend mal andere Erfahrungen sammeln möchte, was auch überhaupt nicht verwerflich ist, doch hier und da gibt's Momente, wo wieder Leute gerne kommen und dann die Kultur eben doch sehr zu schätzen wissen. Und das stimmt uns dann wiederum sehr, sehr glücklich.
Ja, also bei mir ist es so, es ist nicht so, dass das jetzt jeder Tag alles super ist, aber ich habe halt hier das Gefühl, dass ich mich halt wirklich auch einbringen kann und dass, wenn irgendwas nicht gut ist, dass ich drüber sprechen kann, dass ich mich nicht irgendwie verstecken muss, dass ich mit dir sprechen kann, Tobi oder Stefan, als du damals noch der Geschäftsführer warst, dass ich auch mit dir sprechen kann, wenn es irgendwas gibt und dass ich nicht erst zu meinem Teamleiter gehe und der Teamleiter geht zum Abteilungsleiter und der Abteilungsleiter geht zu seinem Chef und dann sind 3 Monate vergangen und das ist was für mich definitiv den Unterschied gemacht hat, denn am Ende des Tages macht es mir natürlich viel Spaß, mit spannenden Projekten zu arbeiten und einen Einblick in irgendwelche spannenden Branchen zu haben. Und damals, als ich entwickelt habe, hat es natürlich auch Spaß gemacht, eine neue Technologie hier zu sehen und ein neues Framework. Aber klar, Technik gibt es in vielen Unternehmen. Aber was für mich wichtig war, war immer der Umgang miteinander. Weil die Technik kann ich auch nicht immer so beeinflussen. Also ich habe dann vielleicht mal ein Projekt, wo die Technik halt gut abgehangen ist. Ja, aber wenn das ganze Menschliche dann passt und ich mich auch wahrgenommen fühle, dann ist das okay. Und das ist für mich der Punkt. Und ja, deswegen bin ich echt schon lange hier und mir gefällt es immer noch. Eine letzte Frage habe ich noch. Ich habe sehr lange hier bei Innovex gearbeitet und habe mir nie die Frage gestellt, was der Name Innovex eigentlich bedeutet. Ich weiß es mittlerweile, schon seit einiger Zeit. Aber Stefan, du als Gründer, mich würde noch interessieren, wie ist der Name damals entstanden? Vor vielleicht 25 Jahren oder vielleicht hattest du den auch schon länger im Kopf?
Ja, also damals, wo ich gegründet habe, war das so, also ich heiße ja Müller.
Ja.
Und ich wollte jetzt keine Müller GmbH gründen. Also habe ich mir überlegt, welchen Namen ich der Firma damals geben wollte. Und sie hieß ursprünglich auch nochmal Innovex Electronics GmbH, weil ein reiner Fantasiename ohne Begründung noch nicht zulässig war. Also diese Kurzform Innovex GmbH war damals nicht möglich. Und das war dem geschuldet, dass vieles halt noch sehr hardwarenah war. Deswegen war es die Innovex Electronics GmbH. Aber der Name ist damals entstanden. Und dann eben muss man im Handelsregister nochmal gucken, ob es schon so einen ähnlichen Namen gibt. Es gab 2, 3 Vorschläge und dann ist die Innovex Electronics GmbH.
Ja. Und die wurde dann später dann umbenannt oder umfirmiert?
Es gab dann die Möglichkeit, eben den Zusatz wegzulassen. Es gab irgendwann mal eine Gesetzesänderung und da unser Portfolio sich ja auch geändert hat oder auch breiter geworden ist, hat man eben diesen Zusatz dann weggelassen. Aber Innovex ist ja mittlerweile eine Marke und das wäre schade gewesen, die Marke sagen wir mal, nochmal zu ändern, ja.
Und bist du auf den Namen einfach so gekommen oder gab es da eine Herleitung oder hast du vielleicht die Inspiration gehabt, ja, der ist so griffig, der Name?
Ich glaube, das habe ich damals mit meiner Frau zusammen gesprochen. Es ging um Innovation und Exzellenz und dann hat man das ein bisschen so zusammengebastelt und geguckt, wo, was ist überhaupt noch frei.
Ja.
So ist das gekommen, ja. Ja.
Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch beiden für eure Zeit. Ich fand es super spannend. Ich habe gerade ein bisschen gerechnet. Ich glaube, zum 50 Jahre Innovex Jubiläum werde ich es nicht schaffen. Ich glaube, da bin ich schon in Rente. Tobias, du wahrscheinlich auch. Aber ich sag mal, 30 Jahre ist ja so eine Timeline, die kann man sich gut vorstellen, die ist gut greifbar. Da ist auch die Rente noch nicht fällig bei uns beiden, glaube ich.
Alles gut, können wir gerne. Und schauen wir mal, wo wir dann stehen bei 30 Jahre InnoVex. Ja.
Stefan, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Tobias, auch vielen Dank für deine Zeit.
Hat mir Spaß gemacht. Danke dir, Wolfgang.
Das war das Gespräch mit Stefan und Tobias. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast@innovex.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.